Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In Tübingen lebte einst ein Theologieprofessor, der des Abends nach vollbrachtem Tagewerk gern sein Viertele getrunken hat, ein Gläschen Wein. Seine Frau missgönnte ihm das. Sie nahm daran Anstoß, als er als Theologe Alkohol trank. Christen tun das nicht, war ihre Meinung, und immer wieder machte sie ihm Vorhaltungen und wollte ihn davon abbringen. Eines Tages sagte er zu ihr: Aber unser Herr hat doch auch einmal Wasser in Wein verwandelt, dann kann das doch nicht verboten sein. Darauf sie in barschem Ton: Die Schwaben mögen mir verzeihen, das ist auch nicht so best stücklich wär. Auf Hochdeutsch, das war auch nicht sein bester Auftritt. So also, das Weinwunder in Kana soll nicht Jesu bestes Stück gewesen sein. Hat er da vielleicht daneben gegriffen? Sich vertan sozusagen, es wäre ja was ganz Neues. Oder hätte er sagen sollen, nein, es reicht auch jetzt, sonst schnappen die über und werden betrunken. Also ist schon ganz gut so, dass es keinen Wein mehr gibt. Schreckliche Vorstellung. Johannes setzt diesen Bericht an die allererste Stelle seines Evangeliums, also nach dem ersten Kapitel mit der Einleitung, mit der Jüngerberufung. Jetzt geht's los und dann kommt genau als allererstes das. Und das heißt, es ist nicht nur eines seiner besten Stücke, es ist Programm, es ist Offenbarung. Herrlichkeit Gottes bricht hier durch, heißt es am Ende. Warum? Der Wein war ein messianisches Symbol. Wenn der Messias kommt, wenn die Heilszeit anbricht, dann wird jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock sitzen. So ein alttestamentliches Bild für das Heil. Der Wein, der nach Psalm 104 des Menschen Herz erfreut, ist Sinnbild der Freude Gottes. Wein gehört zu den Opfergaben im Tempel, Brot und Wein. Und wenn ein großes Fest gefeiert wurde, wie zum Beispiel in Nehemias Zeiten bei der Verlesung des Gesetzes, da hieß es, esst vom Fetten, trinkt vom Süßen. Ich weiß nicht, ob die damals schon trockenen Wein kannten. Also jedenfalls, Wein wird getrunken bei der Begrüßung des Sabbat, Wein wird getrunken beim Passafest. Wein ist ein messianisches Symbol, ein Hinweis auf das Heil, auf die Heilszeit. Deshalb hat Jesus das Abendmahl eingesetzt und mit seinen Jüngern Wein getrunken und den Kelch gesegnet, weil es ein Heilszeichen ist. Und weil er mit ihnen und mit uns zu Tische sitzen will im Reich Gottes. Der Himmel ist wie ein Freudenmahl, ein Festbankett zur Ehre Gottes. Und da wird der Wein nicht fehlen. Und Ähnliches kann man sagen von der Hochzeit. Immer wieder finden wir im Alten Testament das Bild von der Hochzeit Gottes mit seinem Volk. In der Adventszeit habe ich das mal ausgelegt. Die Brautzeit Israels, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Jesaja 62. Und Jesus hat das aufgegriffen. Er hat von sich selbst als dem Bräutigam gesprochen und von seinen Jüngern als den Hochzeitsgästen, den Brautleuten. In der Offenbarung des Johannes wird die Gemeinde beschrieben, geschmückt wie eine Braut. Und das Heil wird besungen mit den Worten, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Auch die Hochzeit ist also ein Heilszeichen, gefüllt mit Vorfreude, Erwartung, Spannung und Glück. Ganz am Anfang des Evangeliums des Johannes steht der Hinweis auf das Ende, auf die letztendliche Seligkeit und Beglückung in der himmlischen Hochzeit, wenn der Freudenwein uns nicht mehr ausgehen wird. Und das können wir hier gleich vorwegnehmen. Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Ganz genau. Denn im Reich Gottes kommt das Beste zuletzt. Das Schönste kommt noch. Und es kommt in Überfülle. Ob nämlich die Hochzeitsgäste zu dem Zeitpunkt noch 600 Liter Wein gebraucht haben, das kann man ja bezweifeln. Aber wenn Gott schenkt, dann tut er es nicht kleinlich und bemessen. Er schenkt in überfließendem Maß die Freude, das Heil, das Glück der Gottesgemeinschaft. Aber zurück nach Kana. Wie ist das zugegangen? Wäre Maria normaler Gast auf dieser Hochzeit gewesen, dann hätte sie von der peinlichen Situation keine Kenntnis bekommen. Die Brautleute hätten sich ein Leben lang geschämt, wenn ihre Gäste etwas gemerkt hätten von dem, was hinter den Kulissen vorging. Wenn es in Kana nach der üblichen orientalischen Sitte zuging und wenn Maria weiß, was mit dem Wein los ist, dann kann das nur heißen, sie war mit der Versorgung beauftragt. Und das wiederum heißt, es war eine Hochzeit in der engeren Verwandtschaft. In der Tat sagt auch die Überlieferung der frühen Christen, dass es ihre Schwester war, die da geheiratet hatte. Da liegt es nahe, dass sie gebeten wurde, für die Bewirtung zu sorgen. Es ist natürlich auch für sie peinlich, wenn der Wein ausgeht. Und was macht sie? Sie spricht Jesus an, aber sie bittet ihn gar nicht. Sie schildert ihm einfach die Not. Sie haben keinen Wein mehr. Punkt, fertig. Jesus ist aber noch gar nicht klar, dass er jetzt dran ist. Ist das menschlich? Spürt Maria das früher als er? Oder will er ihr deutlich machen, dass er von woanders her seine Impulse empfängt? Dass Gott der Vater ihm zeigt, was jeweils dran ist und er sich nicht von menschlichen Erwartungen bedrängen und befehlen lässt? Wenn er etwas tut, dann in ganz souveräner Freiheit der Liebe Gottes und nicht, um einfach jemandem einen Gefallen zu erweisen und wäre es die eigene Mutter. Ganz frei muss er sein, damit die Güte Gottes wirklich als Geschenk ankommen und angenommen werden kann. Aber was für eine Kühnheit von Maria. Was er euch sagt, das tut. Sie rechnet einfach damit. Sie kümmert sich nicht um die Abfuhr, die sie gerade erhalten hat. Sie weiß einfach, es kommt noch was. Was er euch sagt, das tut. So weist sie die Diener an. Wiederum, das kann sie nur, weil sie die Verantwortung für die Bewirtung hat und darum den Dienern befehlen kann. Was er euch sagt, das tut. Das sind ihre letzten Worte in den Evangelien überhaupt. Das sind ihre letzten Worte an uns. Was er euch sagt, das tut. Ein besseres Vermächtnis könnte sie uns nicht hinterlassen. Und was sagt er, was tut er? Er nimmt Wasser, das steht schon da, 600 Liter für die Reinigung bestimmt. Und was tut er? Nichts. Er tut gar nichts. Was er euch sagt, das tut. Er sagt, schöpft und bringt es dem Küchenchef. Und im Gehorsam der Diener ereignet sich die Wandlung. Keine großartige Geste, keine geheimnisvollen Worte, keine weihevolle Handlung. Jesus treibt überhaupt keinen Aufwand. Er lenkt kein bisschen Aufmerksamkeit auf sich selbst. Das Wunder geschieht im schlichten Gehorsam der Diener, die schöpfen und bringen. Und, das ist jetzt kein Wunder, der Wein, der durch das Wort Jesu zu uns kommt, ist besser als jeder Wein, den wir jemals getrunken haben. Dieser Wein übertrifft alles. Das erste Zeichen, sagt Johannes. Zeichen wofür? Dass die Heilszeit angebrochen ist. Gott kommt zu den Menschen. Die himmlische Hochzeit ereignet sich jetzt. Jesus ist da. Uns ist der Wein ausgegangen. Schon längst. Die Freude ist uns ausgegangen. Das Leben ist uns ausgegangen. Gewiss, wir leben irgendwie leiblich und wir finden auch Grund, uns zu freuen. Aber im Tiefsten fehlt uns das Wesentliche. Der Wein geht uns aus und wir sitzen auf dem Trockenen. So sieht Gott unsere Lage. Das Leben zerrinnt unter den Fingern. Und es mag sein, dass Gott ganz andere Vorstellungen von Leben hat, als das, was unser real existierendes Dasein ausmacht. Und da kommt Jesus. Wasser ist da, das haben wir noch. Immerhin. Wasser zur Reinigung. So etwas sagt Johannes nicht aus Laune oder aus Gewissenhaftigkeit. Das sagt er, weil es ihm etwas bedeutet. Es ist Hinweis auf die Taufe. Wasser zur Reinigung. Wasser wird zu Wein. Gott reinigt uns und nimmt uns auf in seine Gemeinschaft, die nur eine Gemeinschaft der Freude sein kann. Wein ist Hinweis auf das Abendmahl. Da feiert Gott mit uns Gemeinschaft. Immer noch vorläufig, immer noch anfänglich, immer noch im Zeichen und im Hinweis auf Kommendes und doch schon real, ganz wirklich. Er ist ganz da, ganz wirklich. Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Jesus, der den Wein gesegnet hat. Brot und Wein hat er gesegnet. Irdisches wird himmlisch und himmlisches irdisch. Und jedes Abendmahl sagt uns, es geht auf die Hochzeit zu. Von dem, was hier geschieht, kommt das Beste überhaupt erst noch. Das Beste kommt zum Schluss und es kommt in Fülle.